Ja, was geschah nun nach dem Krieg mit den IG Farben? Was passierte bei den Nürnberger Prozessen? Wurden die Verantwortlichen dieser Firma verurteilt? Hierzu nochmal Philipp Memkes von der Koordination gegen Bayer gefahren.
Die waren auch mit angeklagt. Leider wurden die auch von starken Kräften aus den USA protegiert. Also in der Staatsanwalt, der die IG Farbenmanager anklagen wollte, der wurde zwar zu Hause einer Hetzkampagne ausgesetzt, wo er als Kommunist diffamiert wurde. Der Hintergrund ist, dass auch in den USA starke IG Farbenkräfte, also ein großer Teil der IG Farben war halt die Niederlassung in den USA, die sich auch über den Krieg da gerettet haben sozusagen. Also die wurden rechtzeitig unabhängig von der IG Farben gemacht. Die Auslandsbeteiligungen waren aber nach wie vor dort vorhanden. Und das führte dazu, dass dieser Prozess, man muss fast sagen, zu einer Farce geriet. Also die ganzen schwerwiegenden Punkte wie Versklavung und allein im Konzentrationslager Monowitz, die IG Farben-Kräfte, sind mindestens 3000 Menschen ums Leben gekommen, wahrscheinlich viel mehr. Diese ganzen schrecklichen Punkte, die wurden alle nicht mehr in den Prozess aufgenommen, sondern sie wurden dann verurteilt wegen eher, in Anführungsstrichen, belangloser Punkte. Und deswegen die höchste Strafe, die überhaupt ausgesprochen wurde, war 7 Jahre und die wurden auch noch nicht mal richtig verhängt, sondern das längste im Gefängnis war 3 Jahre, was einer gesessen hat. Das heißt, ab Anfang der 50er Jahre waren sie alle wieder auf freiem Fuß und sind dann sofort auch wieder in der Wirtschaft untergekommen.
Also die sind dann gleich wieder in die höheren Positionen bei Bayer, BASF und
Höchst? Die sind sofort wieder aufgerutscht, wo sie vorher waren. Also das plakativste Beispiel ist der Fritz Termeer. Der war im Vorstand der IG Farben, zuständig für den Bau dieses Konzentrationslagers in Monowitz. Ist natürlich mehrfach dort gewesen und wusste natürlich, also aus seiner Federführung ist es halt entstanden. Der war angeklagt, zu 7 Jahren Haft verurteilt, 3 Jahre im Gefängnis, ist danach wieder bei Bayer eingestiegen, war 1955 wieder im Aufsichtsrat bei Bayer und war 1956 Aufsichtsratsvorsitzender bei Bayer. Bis Mitte der 60er Jahre ist er auf diesem Posten halt geblieben. Also kann man getrost in einer personellen und aber auch wirtschaftlichen Kontinuität sprechen. Wirtschaftlich deshalb, weil das IG Farbenvermögen, IG Farben wurde ja zerschlagen, aber 90% des Vermögens sind halt bei Bayer, BASF und Höchst gelandet. Insofern ist natürlich auch die wirtschaftliche Kontinuität da. Die IG Farben ist zwar in ihren alten Formen zerschlagen worden, aber sie als Firma besteht sie nach wie vor. Sie wurde umbenannt in IG Farben in Abwicklung seit 1949 oder was heißt sie so. Und die Amerikaner haben eigentlich beschlossen damals, oder sie waren ja noch Besatzer, konnten das ja auch entscheiden, dass die IG Farben sich in den kommenden 3 Jahren, also bis Anfang der 50er Jahre, hätte abwickeln müssen. Das steckt ja schon im Namen drin. Das heißt, sie sollten so ungeklärte Auslandsvermögen klären, liquidieren, also zu Geld machen. Und das Geld sollte dann den Opfern zugänglich gemacht werden. Problem war nur, ab 1951 oder wann immer die Amerikaner dann das Besatzungsrecht abgegeben haben, da war die IG Farben sozusagen ja wieder unter deutschem Recht und hat sie einfach nicht an die Vorgabe gehalten. Die existiert ja bis heute, also bis heute nicht an diese Vorgabe gehalten und existiert einfach weiter. Heute ist sie kein Chemiebetrieb mehr, die ganzen chemischen Anlagen sind halt abgegeben worden an die Nachfolger. Sie halten aber nach wie vor halt Aktien in anderen Firmen, haben Geld, was halt angelegt wird, haben ja Grundstücke und alles weitere. Also man kann ja bis heute ganz normal die Aktien kaufen, kann man ja in jeder Bank bekommen. Und die halten auch Aktienversammlungen ab und alles weiter.